Deutschlandfunk, Kultur heute.
Willkommen zu Kultur heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Michael Köhler begrüßt Sie dazu. Wir blicken auf den Blick und seine Bedingungen. Warum ist es im Theater so dunkel? Und wer reguliert da eigentlich und kontrolliert das Licht? Das fragen wir gleich an zweiter Stelle. Zuerst aber widmen wir uns der Baukunst. In den kulturellen Rückblicken auf das vergangene Jahr geht es heute bei uns um die Architektur. Ein erster Eindruck könnte sein, wir haben es gegenwärtig mit einer Art Rekonstruktitis zu tun. Das Neue besteht teilweise in der Wiederherstellung eines adaptierten Alten. Auffälligstes, größtes Beispiel, das Berliner Humboldt-Forum. Preußenschloss und Museumstempel, Kulturlabor und Stadtquartier in der historischen Mitte Berlins. Vor 10 Tagen war Teileröffnung, erste digitale Einblicke waren möglich. Ein persönlicher Rundgang noch nicht. Das Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft nutzen künftig 2 Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Ich habe Laura Weißmüller aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gefragt, nach langer Bauzeit, vielen Kontroversen ist das ja ziemlich riesig geworden. Also Spuk im Schloss?
Also es nennt sich das größte Kulturprojekt Europas. Und für mich ist es aber leider, ich würde sagen, die größte verpasste Chance Berlins. Weil hier hat sich eine kleine Gruppe ein Denkmal gesetzt, was so gar nichts mit unserer Gegenwart und sicherlich auch nichts mit unserer Zukunft zu tun hat. Als Architekturkritikerin schmerzt mich schon auch vor allem die zeitgenössische Fassade von diesem doch eher ominösen Architekten Franco Stella, die ist so lieblos gestaltet, gerastert, dass sie für mich eigentlich nur eine Botschaft hat. Gehen Sie weiter, hier ist nichts zu sehen, wir wollen Sie möglichst schnell verscheuchen. Und was seit der digitalen Eröffnung eigentlich man sehen konnte, ist, dass auch das Innere einfach nicht als Ausstellungsfläche, als Raum konzipiert war. Die Ausstellungen werden sich doch sehr, sehr schwer tun. Und daran erkennt man einfach, wie fatal es ist, ein Gebäude in Auftrag zu geben und überhaupt nicht zu wissen, was darin passieren soll. Also es gab ja auch ganz unterschiedliche Nutzungen in diesen vielen Jahren, die diskutiert wurden für das Berliner Schloss. Jetzt Humboldt-Forum, Bibliothek war auch mal im Raum gestanden. Und diese Ausstellungsräume, die sind nicht gut. Das Foyer ist viel zu kolossal. Mich hat es tatsächlich an die neue BND-Zentrale in Berlin erinnert. Also ich würde sagen, wirklich große verpasste Chance in dieser Stadt, die eigentlich mal so viel Freiflächen hatte und diese zentrale Stelle jetzt so ja fast traurig genützt hat.
Die Taz sprach von einem barocken Cremekasten. Sie meinte das abschätzig, meinte aber, wie oft in Berlin liegt die Zukunft gerade im Misslingen. Mal gucken, was noch draus werden kann. Eine andere wichtige Stadtreparatur, die geradezu auch in handgreiflichen Streit gemündet hat, ist die Diskussion um den Abriss der städtischen Bühnen in Frankfurt, Frau Weißmüller?
Ja, die fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Es geht ja um die Theaterdoppelanlage von Appel und Beckert, die beiden Anfang der 60er Jahre entworfen haben. Für mich immer ein Ort in Frankfurt, der extrem einladend ist, der so eine Botschaft hat, kommt her, jeder ist willkommen. Und Anfang des Jahres hat sich der Frankfurter Stadtrat tatsächlich entschlossen, dieses Gebäude abzureißen. Und Begründung war eine Sanierung, die über 900 Millionen Euro kosten soll. Die ist weder zukunftsfähig, noch wirtschaftlich, noch nachhaltig. Und ich würde es genau umdrehen. Ich würde sagen, so ein Gebäude abzureißen, ist 2020 weder zukunftsfähig, noch wirtschaftlich, noch nachhaltig. Nachhaltig kann es schon gar nicht sein, weil immer wenn man so ein großes Gebäude abreißt, vernichtet man ja all die Energie, die darin steckt. Wird graue Energie genannt. Das ist die Energie, die benutzt werden musste, um dieses Gebäude zu bauen, die Materialien herzustellen, bis dazu, dass dieses Gebäude dann ja auch Energie kostet, wenn es verschrottet wird. Und das in Zeiten von immer knapper werdenden Ressourcen und der Klimakatastrophe als nachhaltig darzustellen, finde ich doch sehr fragwürdig. Nicht wirtschaftlich ist es für mich, weil natürlich knapp 1 Milliarde Euro ist unfassbar viel Geld für ein altes Gebäude. Aber man muss solche Prognosen einfach wirklich langsam hinterfragen. Was sind denn die Kostentreiber? Warum wird es immer so teuer? Es war ja in München im Gasteig genau ähnlich gerechnet. Und dann genau hingucken. Brauchen wir wirklich all die neueste Technik? Brauchen wir wirklich all diesen neuesten Komfort, den höchsten Komfort? Also wir schrauben unsere Standards schon immer, immer weiter höher. Dadurch werden solche Sanierungen so teuer. Und ich glaube, da ist der Rotstift angebracht. Ich glaube, wir brauchen nicht den höchsten Komfort rund um die Uhr und auch die neueste Technik. Und was ich auch einen Grund finde, dieses Gebäude nicht abzureißen, ist, ich war ja am Anfang auch so schwärmerisch, es hat eine Botschaft, es ist ein Stück Nachkriegsarchitektur, sehr aus diesem demokratischen Geist getrieben. Und immer wenn wir was abreißen, verschwindet diese Zeitschicht. Und ich glaube, eine Gesellschaft wie heute, die auch so konfliktbeladen ist, Sie haben ja auch schon gesagt, es gab einen handfesten Streit, der Direktor des
Architekturmuseums.
Genau, in Frankfurt hat sogar eine Ohrfeige kassiert deswegen. Also genau deswegen brauchen wir eigentlich solche Gesten, Demokratie, auch des Austausches, der Diskussion, aber der friedlichen Diskussion. Und was ich auch noch ganz interessant finde, erst jetzt, erst lange nach dem Abrissbeschluss kommt eine Diskussion in Gang, die eigentlich ganz vorne stehen müsste. Was brauchen wir eigentlich für ein Stadttheater in Frankfurt in der Zukunft?
Wir könnten jetzt noch gerne stundenlang über die Paulskirche reden. Wir könnten daran erinnern, dass Frankfurt mal im Gespräch war und sehr gute Chancen hatte als Bundeshauptstadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat Bonn aber ganz knapp den Ausschlag bekommen. Um öffentlichen Raum wird gestritten. Das Wohnen ist die soziale Frage unserer Gegenwart, Frau Weißmüller. Die Bodenfrage war auch Gegenstand von Ausstellungen dieses Jahr?
Ja, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass dieses Thema jetzt auch in diesem Jahr sehr viel mehr Öffentlichkeit bekommen hat. Es gab allein zwei Ausstellungen, eine in Berlin und eine jetzt gerade eröffnet in Wien dazu. Es gab mehrere Bücher, auch einen Film, die sich alle um die Frage drehten, wie gehen wir mit dem Boden um, damit wir eine Zukunft haben. Und das klingt jetzt sehr elementar, aber so ist es. Der Boden ist unser kostbarstes Gut und immer noch wird viel zu sorglos damit umgegangen. Er wird verschmutzt, er wird versiegelt. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann ist die große Frage, wer sich in Zukunft das Wohnen leisten kann, nur eine, die mit dem Boden zusammenhängt. Denn wenn wir weiter versiegeln, ist sowas wie die Ernährungssicherheit in 20 Jahren lange nicht mehr so klar, wie sie heute ist. Und ist auch sowas wie die Klimakatastrophe und das Artensterben eins der größten Themen, die man nur mit einem anderen Umgang mit Grund und Boden in den Griff bekommen kann. Und deswegen freut mich die Öffentlichkeit, weil nur die Öffentlichkeit generiert dann den politischen Druck und den braucht es. Also es muss die Versiegelung gestoppt werden, es muss mehr renaturisiert werden und es muss der Boden einfach dem Markt entzogen werden, weil er ist viel zu kostbar, als dass der Markt entscheiden dürfte, wie wir damit umgehen.
Wir haben noch ein Großprojekt auf unserer Liste des architekturhistorischen Rückblicks des Jahres 2020, nämlich die Eröffnung eines Flughafens und die Schließung eines anderen Flughafens.
Genau, wieder in Berlin. Zwei Flughafen, die nicht konträrer sein könnten. Einmal der Berliner Hauptstadtflughafen, der ja jetzt nun endlich eröffnet wurde. 8 Jahre später als geplant, hätte sich vorher auch keiner vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich glaube, dieser lange Bauprozess von 2006 bis 2020 hat wirklich nachhaltig den Glauben an die deutsche Ingenieurskunst beschädigt. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt ist er endlich fertig, aber er macht mich wirklich glücklich. Es sind nicht nur die fast sagenhaften Baukosten von knapp 6 Milliarden Euro, die er verschlungen hat, sondern wenn man ihn anguckt, muss man schon sagen, es ist eine extrem konservativ geplante Kiste, wo es wieder darum geht, was Fliegen ja auch in den letzten Jahren so traurig gemacht hat, möglichst viel Zeit die Leute in Duty-Free-Shops herumirren zu lassen. Und dass das einfach nicht zeitgemäß ist, zeigt der Vergleich, könnte man zeitgenössische Flughäfen sagen, wie der Peking-Flughafen von Zahat Architects, der letztes Jahr eröffnet wurde. Aber man kann sich einfach auch Tegel anschauen, die ja auch von den gleichen Architekten entworfen wurden. Und Tegel war wirklich ein Flughafen, wo es ums Fliegen ging. Da ging es darum, dass die Passagiere angenehm ankommen und angenehm abfliegen können. Es ging um kurze Wege. Und das heißt, dieses Gebäude hat die Funktion erfüllt und mit einer Sprache, Architektursprache, die einfach auch Lust und Freude ausgedrückt hat. Und das sehe ich leider im Hauptstadtflughafen überhaupt nicht.
Womit wir beim abschließenden Thema sind, natürlich den Auswirkungen von Corona auf Wohnungsbau, auf Innenstädte, auf den neuen Bedarf an Nutzungen und Ähnlichem, ne?
Genau, also ich fand es ganz interessant, so schrecklich die Pandemie ist und war. Sie hat ja wirklich wie ein Brennglas die gesellschaftlichen Schwachstellen aufgedeckt. Und in der Architektur ist es einmal die Verödung der Innenstädte. Die Ausgangsbeschränkungen haben sie diese Innenstädte entvölkert, aber öde waren sie ja schon vorher. Es ging nur ums Shoppen und es ging irgendwelche standardisierten Büroflächen gab es da. Und wie jetzt die beiden Funktionen weggefallen sind, wurden die Städte öde oder wurden sie leer? Aber das waren sie eigentlich schon vorher. Und beim Wohnungsbau hat man auch gemerkt, jetzt wo wir alle so wahnsinnig viel Zeit in unseren Wohnungen verbringen müssen, unsere Wohnungen passen überhaupt nicht zu unserem Leben. Und das können sie gar nicht, weil die haben immer noch Grundrisse, die einem sehr traditionellen Familienmodell entsprechen. Vater, Mutter, zwei Kinder und nicht sowas kennen wie Homeoffice, Homeschooling, Patchwork-Familien. Und ich hoffe doch sehr, dass diese verordnete Denkpause durch die Pandemie uns manche Sachen anders sehen und dann machen lässt. Also bei der Stadtplanung freue ich mich, dass manchmal jetzt schon Pflöcke eingeschlagen wurden. Die Autos waren ja auf einmal beim ersten Lockdown dann doch verschwunden aus der Stadt und Städte wie Berlin, aber auch Mailand und Paris haben jetzt durch diese frei gewordenen Flächen Bikelines realisiert. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Natur in der Stadt für Erholung, aber auch, dass unsere Städte resilienter gegen die Klimakatastrophe werden. Und wir brauchen bitte, bitte endlich andere Wohnungen, die unserem Leben mehr entsprechen.
Sagt Laura Weißmüller, Redakteurin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, mit einem Rückblick auf das Architekturjahr 2020. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Das dichtete einst Ingeborg Bachmann 1956, bevor sie im Feuer einer glimmenden Zigarette in Rom 1973 ihr tragisches Ende fand. Die Sonne einzufangen ist Voraussetzung für das, was wir als bürgerliches Theater kennen. In einer Höhle bei kontrolliertem Licht ein Kunstwerk genießen. Und wie sehr das vom Licht abhängt, das wollen wir jetzt in einem Gespräch klären. Wie kommt das Licht ins Dunkel der Bühne?
Endlich mal erklärt.
Ein gewisser Richard Wagner, der war auf der medientechnischen Höhe seiner Zeit, 1888, der wird im Bayreuther Festspielhaus elektrische Beleuchtung installiert, die die damals innovative Gasbeleuchtung ablöst. Auf die Illusionsmaschine Bayreuth kommen wir vielleicht noch, aber wir wollen jetzt klären, wie das Licht ins Dunkel der Bühne kommt mit unserem Theaterkritiker Eberhard Spreng. Herr Spreng, Theater sind in aller Regel fensterlose Räume für Aufführungen, für darstellende Kunst. Warum war das in der Vergangenheit eine riskante Angelegenheit?
Ja, es war riskant für die Theatermacher und es war riskant fürs Publikum, denn wir müssen uns vorstellen, dass eine Bühne immer voll ist mit Latten, Brettern, mit Leinentüchern, mit firnisgetränktem Papier, mit Dekorelementen, mit Kostümen, mit lauter brennbarem Material also. Und in unmittelbarer Nähe, weil anders ging es damals nicht, die Bühne zu beleuchten, Kerzenlicht, Talg- und Ölflammen, also oft sehr viele verschiedene offene Flammenquellen. Und die in unmittelbarer Nähe haben natürlich unglaublich oft diese brennbaren Materialien in Brand gesteckt. Dann waren aber außerdem noch die Lampenputzer und Lichtaufstecker unterwegs während der Aufführungen, die dann über die Bühne huschen mussten, um irgendeine rußende Öllampe oder Talglicht auszubessern oder möglicherweise eine neue Kerze aufzustecken. Und das während der Aufführung. Da gab es dann manchmal Szenenapplaus, wenn sie das sehr elegant konnten, oder manchmal auch üble Beschimpfungen, wenn sie das ein bisschen derb gemacht haben.
Mir fällt gerade ein, während Sie sprechen, der Medientheoretiker Friedrich Kittler hat gerne in Prüfungen gefragt, wie lange dauert das bürgerliche Drama? Und da kamen immer ganz hochgestochene Antworten, so irgendwie Geschlossenheit und 5 Akte. Und da sagte dann immer, nein, so lange wie die Kerzen brannten. Also die Materialität des Lichts ist eine ganz wichtige Sache. Ein Theaterbesuch wird eben nicht als gefährlich empfunden, ist aber riskant, haben Sie gerade erklärt. Wie hat sich die Theaterbeleuchtung geändert? Ich nannte schon Wagner als Beispiel mit der Bayreuther Höhle vom Gaslicht bis zum elektrischen Licht. Da hat sich ja einiges geändert. Ist der Theaterbesuch sicherer geworden?
Er ist auf jeden Fall sehr viel sicherer geworden. Wir haben natürlich die große Epoche des bürgerlichen Theaters im 19. Jahrhundert. Und da passieren auch technisch dann unglaublich viele Dinge. Man kommt weg von diesen Kerzen und diesen Öl- und Talglampen. Man erfindet das Gaslicht, man erfindet die Kalklampe, die sich auch bis in unsere Tage verewigt hat als das Limelight, also der Limestone, der Kalkstein. Das ist eine Lampe, die ein ziemlich helles und relativ weißes Licht produzieren kann, weil da Gas, also Knallgasflammen drauf gerichtet werden und dann leuchtet dieser Kalk auf, ohne zu verbrennen. Das war etwas, was im 19. Jahrhundert aufkam. Natürlich das Gaslicht, das auch wieder viel, das vielen Theatern das Ende bereitet hat. Gasleitungen quer durch die Bühne, verschiedenste Lichtkörper sollten dann angesteuert werden. Aber es gab die Möglichkeit, erstmalig auch ein bisschen die Lichtstärke zu regeln über ein Gashahn quasi am anderen Ende. Das alles betrifft das Theater des 19. Jahrhunderts. Und dann kommen wir schon in der Mitte des 19., aber auch zu den ersten Bogenlampen. Das ist das berühmte Bogenlicht, das auch in Projektoren der Stummfilmzeit das Licht auf die Leinwand geworfen hat. Hin zur Ende des 19. Jahrhunderts und zwei ganz, ganz fürchterlichen Theaterbränden. Einmal das Wiener Ringtheater 1881 und das Chicago Iroquois Theater mit über 400 respektive 600 Toten. Und das hat dann ganz eindeutig auch die feuerpolizeilichen Maßnahmen so verschärft in der Folge, dass man heute sagen kann, wir sind im Theater aufgrund von Elektrizität deutlich sicherer.
Wagner, den ich schon erwähnte, der wollte die völlige Verdunkelung des Theaterraumes als Illusionsmaschine. Er brach mit den alten Traditionen, die Sie uns eingangs beschrieben haben. Nietzsche sagte deshalb, er hat das unsichtbare Orchester erfunden, weil man das nicht gesehen hat. Und bald werde er auch das unsichtbare Theater wohl noch erfinden. Haben sich seither die Techniken und auch damit einhergehend die Ästhetik der Theater- und Opernaufführungen verändert?
Ganz radikal. Das fing schon an im 19. Jahrhundert. Je heller das Licht wurde und je schärfer seine Konturen auch waren, je weniger es flackerte, je weniger es de facto funzelig war, umso präziser musste gespielt werden, umso weniger plakativ war das Spiel. Die Farben haben sich verändert. Das Licht ist kälter geworden in der Geschichte des Theaters der letzten 300 Jahre. Es ist immer blauer, immer weißer geworden. Zusätzlich haben wir die Scheinwerfer natürlich völlig verändern können. Fresnelscheibe, Parabolspiegel und andere Elemente am Leuchtkörper selbst kontrollieren das Licht deutlich besser. Heute haben wir Profilscheinwerfer, die eine präzise Kante im Dekor sozusagen zeichnen können zwischen Licht und Nichtlicht. Dann kam in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der HMI-Scheinwerfer aus dem Film ins Theater, mit ihm auch die Neon- oder Fluorröhre und völlig neue Beleuchtungsmöglichkeiten, die Chiraud und viele Regisseure auch im Opernbereich extrem gut genutzt haben, um fotorealistische oder auch an Hollywood erinnernde Bildstimmungen und Lichtstimmungen auf das Theater zu zaubern. Ein völlig neues Lichtdesign. Jean Callman, André Diot wären Menschen, die da zu nennen wären. Plötzlich wird der Lichtdesigner ein internationaler Star, ein neuer theaterkünstlerischer Beruf ist erfunden. Und heute haben wir mit dem LED-Scheinwerfer und der freien Farbwahl, den Moving Heads, die Möglichkeit, den Scheinwerfer auch noch in seiner Richtung, in seiner Fokussierung völlig frei während der Aufführung zu wechseln.
Wie kommt das Licht ins Dunkel der Bühne und wie hat es sich technisch optimiert? Endlich mal erklärt, Eberhard Spreng war das, unser Theaterkritiker. Portugal, das ist das Gastland der Leipziger Buchmesse im nächsten Jahr 2021 und darüber wollen wir jetzt hören. Einerseits ist das Land mit etwa 10 Millionen Einwohnern nicht gerade bevölkerungsreich, es zählt auch zu den ärmeren europäischen Nationen. Andererseits wird seine Sprache von weit über 240 Millionen Menschen weltweit gesprochen. Daher steht nicht nur das Land, sondern die Literatur in portugiesischer Sprache im Mittelpunkt des Interesses. Bis zur Buchmesse sollen noch mehr als 50 neue Titel in deutscher Sprache übersetzt vorliegen. Zu den am meisten gelesenen portugiesischen Autoren bei uns zählen Antonio Lobo Antunes, Fernando Pessoa und Literaturnobelpreisträger José Saramago. Über das Buchland Portugal in Pandemiezeiten unterrichtet uns Holger Heimann.
Elix Factory heißt ein lebhaftes Lissabonner Quartier mit Kneipen, Cafés, schicken Läden und Kreativräumen in großen Hallen aus dunklen Backsteinen. Dieser Tage, wo wegen der Pandemie die Touristen ausbleiben, ist es auf dem alten Fabrikgelände nah am Tejo-Ufer still. Auch in die schöne Buchhandlung, die in einer ehemaligen Druckerei entstanden ist, kommen weniger Leute. Ler Chevagar, also langsam lesen, steht über dem Eingang. Drinnen scheinen die Bücherregale an den hohen Wänden kein Ende zu nehmen. Unter der Decke schwebt ein weißes Fahrrad mit Flügeln. Auf einer eisernen, weitläufigen Plattform ist eine Bar eingerichtet, die empfiehlt, langsam trinken. Dahinter stehen alte, noch immer ölig riechende Druckmaschinen. Der außergewöhnliche Laden gehört José Pinho. Der Buchhändler, der früher einmal in der Werbung gearbeitet hat, ist ein charismatischer, umtriebiger Mann.
Angestoßen durch die Corona-Pandemie haben wir eine Vereinigung unabhängiger Buchhändler gegründet, deren Direktor ich bin. Im Durchschnitt werden gerade landesweit 50% weniger Bücher verkauft. Vor der Pandemie war in unserer Buchhandlung aber alles bestens. Wir hatten jährliche Zuwächse von 20%, und zwar über die vergangenen 5 Jahre hinweg.
Dass die Menschen weniger Bücher lesen, hält José Pinho deshalb für einen Mythos. Aber mit dieser Einschätzung steht der Buchhändler ziemlich allein da. So verführerisch sein Ladenkonzept auf viele Menschen wirken mag, so wenig gilt Pinhos Befund für ganz Portugal. Nach Angaben des portugiesischen Verleger- und Buchhändlerverbandes gingen die Umsätze in den 10 Jahren vor der Pandemie um 10% auf 154 Millionen Euro zurück. Den Schriftsteller und Übersetzer Rui Singh überrascht das nicht.
Es gab hier nie goldene Zeiten, sondern immer nur eine kleine Elite, die Bücher gekauft und gelesen hat und die manchmal Bücher geschrieben hat, um sich nicht damit aufhalten zu müssen, andere zu lesen. Wir haben bessere Schriftsteller als Leser. Ich glaube, wir haben mehr Schriftsteller als Leser.
Das ist natürlich eine Übertreibung. Rui Singh liebt die Provokation. Doch richtig bleibt, ein Leseland ist Portugal gewiss nicht und war es nie. Noch vor 50 Jahren konnte ein Drittel der Portugiesen weder lesen noch schreiben. Erst mit der Nelkenrevolution von 1974 endete die fast 50-jährige Isolation. Seitdem hat das Land einen radikalen gesellschaftlichen und kulturellen Wandel erlebt. Trotzdem zählt das kleine Portugal mit nur 10 Millionen Einwohnern noch immer zu den ärmsten Ländern Europas. Das durchschnittliche Monatseinkommen liegt bei lediglich 900 Euro. Bücher aber sind fast so teuer wie hierzulande. Es gehört Mut, Entschlossenheit und wohl auch ein unerschütterlicher Glaube an die Literatur dazu, um unter solchen Umständen ausgerechnet als Verleger sein Glück zu versuchen. Severino Coelho tut das seit 1977. Der 75-Jährige, der die Bücher des einzigen Nobelpreisträgers Portugals, José Saramago, herausgebracht hat, ist zurückhaltender Optimist.
Wir sind nicht nur Verleger, wir sind auch Kämpfer. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen einfach weiter klarzumachen, dass Lesen ein Vergnügen ist und wir müssen gute Bücher veröffentlichen. Die Literatur hat mächtige Waffen, um sich zu verteidigen. Die Schönheit eines Gedichts ist einzigartig. Wir können damit die Seelen vieler Menschen erobern.
Der Kampf ist für Severino Coelho noch schwieriger geworden. Die Absatzzahlen des Verlags liegen weit hinter denen des Vorjahres, sagt er. Was bleibt, ist die Hoffnung auf Erholung. Die teilt auch José Pinho.
Ich bin immer optimistisch. Das entscheidende Datum ist der 31. Dezember 2021. Wenn wir bis dahin durchhalten, können wir es schaffen. Die Corona-Pandemie ist das eine, die ökonomische Krise das andere. Diese beginnt jetzt.
Unbeschadet werden Buchhändler und Verleger in Portugal kaum durch die schwierigen Monate kommen. Aber sie sind während der Pandemie enger zusammengerückt. Womöglich ist das ein gutes Zeichen, auch und vor allem für die Zeiten nach der Krise.
Sagt Holger Heimann über das Buchland Portugal in Pandemiezeiten. Skandalisierung und Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, Verharmlosung von NS-Verbrechen und auch eine Umkehrung von Opfer und Tätern, das zählt durchaus zur rhetorischen Strategie in neurechten Kreisen. Während in studentenbewegten Zeiten die Bundesrepublik als Schweinesystem oder neofaschistisch denunziert wurde, da entdecken Querdenker und andere Protestgruppen nun den Opfermythos für sich. Heraus kommen dann sonderbare Vergleiche wie jener von Jana aus Kassel auf der Querdenker-Demo in Hannover, die sich mit Sophie Scholl von der Weißen Rose verglich und nahelegen wollte, wir befinden uns in Umständen wie 1943, gegen die sie Widerstand aufbringen müsse. Auf offener Bühne im schicken Wintermantel mit Mikro im Scheinwerferlicht und unter dem Applaus der Anhänger sagt sich sowas eben nur zu leicht. Anmerkungen dazu von Peter Meisenberg.
Eines der schönsten geflügelten Worte im gerade wiedervereinigten Deutschland stammt vom konservativen Publizisten Johannes Groß. Je länger das Dritte Reich tot ist, umso stärker wird der Widerstand gegen Hitler und die Seinen. Das bezog sich auf die vor allem ostdeutsche Antifa-Bewegung. Die warnte zur Zeit der Wende vor einem drohenden Vierten Reich und denunzierte den westdeutschen Staat als faschistisch. Groß erkannte darin eine groteske Verharmlosung der tatsächlichen nationalsozialistischen Diktatur und eine völlig unberechtigte Überhöhung und gleichzeitige Vereinnahmung des Widerstandes dagegen. Ganz Ähnliches liegt vor, wenn bei einer Querdenker-Kundgebung eine Jana aus Kassel sagt, sie fühle sich wie Sophie Scholl, da sie seit Monaten aktiv im Widerstand sei. Oder auch, wenn sich der ebenfalls der Querdenker-Szene zurechnende Pianist Stefan Mikisch mit dem Widerstandskämpfer Hans Scholl vergleicht. Empörung rufen solche Äußerungen wegen der Anmaßung hervor, ein bisschen krawalligen, aber strafrechtlich meist folgenlosen Protest gegen einen Rechtsstaat mit dem Heldenmut von Menschen zu vergleichen, die unter der Guillotine einer Diktatur starben. Trotzdem lohnt es sich, auf die Formulierung der Jana aus Kassel einzugehen. Wenn sie sagte, sie fühle sich wie Sophie Scholl, kann ihr das zunächst einmal niemand abstreiten. Jede darf sich fühlen, wie und als was sie will. Wer fühlt, reklamiert für sich die Echtheit seines Gefühles und sind echte Gefühle nicht immer auch wahr? Der in dem »Ich fühle mich wie Sophie Scholl« steckende Wahrheitsanspruch ist perfide. Denn dadurch, dass sie sich mit ihrem Gefühl unangreifbar macht, stellt Jana gleichzeitig auch außer Frage, dass es sich bei der Bundesrepublik um einen totalitären Staat handelt. Dass sie also im Corona-Faschismus lebt, wie es der sich als Hans Scholl fühlende Pianist Stefan Mikisch ausdrückt. Fühlen ist aber auch das Gegenteil von Wissen. Nimmt man das Gefühl der Jana aus Kassel wirklich ernst, glaubt ihr, dass sie sich wie Sophie Scholl fühlt, muss man ihr auch attestieren, dass sie nicht weiß, wer Sophie Scholl war. Und vor allem nicht weiß, in welcher historischen Situation, in welcher Art von Staat sie lebte. Dass die rechte Szene nun den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur okkupiert und die Bundesrepublik mit dem Hitler-Faschismus vergleicht, ist natürlich eine gewollte denunziatorische Bösartigkeit. Sie kann aber auch nur deshalb greifen, weil das Dritte Reich schon so lange tot ist, dass inzwischen viel zu wenige zu wissen scheinen, was es wirklich war, und deshalb auch nicht ermessen können, dass sie tatsächlich in einer Demokratie leben.
Sagt Peter Meisenberg. In den Kulturmeldungen mit Katja Lückert geht es nun um einen Verlust für die Musikwelt.
Der Geigenmusiker Ivri Gitlis ist tot. Der aus Israel stammende Künstler starb gestern in Paris im Alter von 98 Jahren. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron würdigte die Verdienste von Gitlis und nannte ihn einen der größten Violinisten seiner Zeit. Bereits im Alter von 7 Jahren hat Ivri Gitlis sein erstes Konzert gegeben. Er hatte bei Musiklegenden wie Karl Flesch und Jacques Thibault studiert. Während des Zweiten Weltkrieges unterstützte Gitlis in England die britischen Truppen mit zahlreichen Konzerten. Der Geigenvirtuose ist während seiner internationalen Karriere in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt zu Gast gewesen. Er musizierte aber auch mit Popmusikern wie Eric Clapton und setzte sich für die zeitgenössische Musik ein. Mit einer Geige in der Hand kannst du mit jedem musizieren, sofern er dein Herz berührt, hat Ivri Gitlis einmal gesagt. Wir hier im Deutschlandfunk haben das Glück, dass Gitlis einmal sogar unsere Sendung Klassik Pop etc. moderierte. Hören Sie ihn hier also noch einmal im Jahr 2008 als Moderator mit seinem ganz eigenen Stil.
Hallo People, wie geht's Ihnen? Das ist Ivri Gitlis, you know, I play the violin. Ich habe die Sendung begonnen mit Errol Garner. Caravano. Was er spielt, ist alles immer gut. Also Errol Garner, ich habe einmal, also lange Zeit zurück, eine Schallplatte gehabt. Und diese Platte habe ich so viel gespielt, also wenn ich komme zu Hause, dann ich spielte diese Platte. Wenn ich gehe raus, ich spiele es aus, dann komme ich zurück, spiele es nochmal. Ich habe nur diese Platte und das war so viel gespielt, das war wie der Grand Canyon am Ende.
Der Geiger Ivri Gitlis moderierte unsere Sendung Classic Pop etc. im Jahr 2008. Bei Ivri Gitlis konnte auch ein hässlicher Klang schön sein. Hören Sie noch einmal. Yeah. Der Geiger Ivry Gitlis starb in Paris im Alter von 98 Jahren. Am Nachmittag des gestrigen Heiligen Abends haben nach Schätzung des Bayerischen Musikrats mehr als 100.000 Menschen auf ihren Balkonen gemeinsam gesungen und musiziert. Die Teilnehmer stimmten zusammen die Lieder Alle Jahre wieder oder O du Fröhliche an. Noten und Instrumentalbegleitung konnten die Sangeswilligen auf der Webseite des Bayerischen Musikrates finden. Der Musikrat hatte für die Aktion nicht nur Melodien, Text und Tondateien zur Verfügung gestellt, sondern auch diverse Stimmen und Bläser, für Bläser und Streichinstrumente. Das waren die Kulturmeldungen.
Mit Katja Lücke. Mir bleibt Ihnen noch einen schönen Weihnachtsfeiertag zu wünschen. Michael Köhler war am Mikrofon dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem nach dem Brexit-Deal mit Großbritannien. Ihnen einen guten Abend.